Thema Jesus Christus. Wir haben letztes Mal einen schönen Einschub gehabt zum Thema Gottes Zeit, Gottes Plan, in seiner Linie laufen, in seinem Weg hineinlaufen, in seinem Rhythmus zu erkennen. Ich denke, das ist etwas, wo wir immer wieder müssen darauf aufpassen müssen. Nicht gestresst, ängstlich, sondern einfach, damit wir nicht das Beste, was es gibt, verpassen. Und zwar der Herr. Einfach das Beste, was es gibt. Und das wollen wir einfach nicht verpassen. Jesus Christus ist geboren. Wir haben es angeschaut. Letztes Mal haben wir seine Geburt angeschaut. Und wir wollen jetzt die nächsten paar Wochen, Monate nach seiner Geburt anschauen. Und auch ein bisschen schauen, was der kleine Jesus schon für eine wahnsinnige Aufruhr hat können bewirken. Jesus ist in einem jüdischen Haus zur Welt gekommen, Nachkommen vom Stamm David. Und wir gehen jetzt wirklich super gemäss den Ordnungen, die das Volk Israel vorgesehen hat. Vorwärts. Das finde ich ganz, ganz etwas Spannendes. Und ist etwas, was so, so wichtig ist. Jesus Christus war zutiefst revolutionär gewesen, in vielem, was er gemacht hat. Aber er hat das Gesetz perfekt erfüllt. Und ich merke, das ist so wichtig, dass wir das Lernen begreifen, dass er beides hat können. Er hat wirklich tiptop gemäss dem Gesetz der Juden gelebt. Und gleich hat die das Gesetz der Juden versucht weiterzugeben, komplett vor den Kopf gestossen. Und wir kommen jetzt schon sehr gleich dazu, das ist ganz interessant, und wir werden das wirklich wieder lang zusammen anschauen. Zuerst mal Lukas 2, 21. Und ich möchte noch kurz etwas machen. Ich merke, es hat diverse Leute, die ich noch gar nie gesehen habe. Sowohl drunter wie auch hier, ich finde das mega cool, seid ihr da. Ich hoffe, ihr könnt etwas profitieren davon. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass ihr richtig gegriffen werdet von ihm. Weil es ist einfach das Beste, was es gibt. Dass ihr wirklich merkt, der Jesus Christus, der hat auch für mich persönlich etwas, was ich will und was ich brauche, was mir einfach gut tut. Willkommen bei uns. So, Lukas 2, 21. Und als 8 Tage um waren und er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war, von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Die Geschichte haben wir ja schon angeschaut, vorletztes Mal. Oder? Also, wo wir in der Serie waren. Gut. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist, im Gesetz des Herrn ein paar Turteltauben und 2 junge Tauben. Und sie, ein Mensch, war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er soll den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam, vom Geist geführt, in den Tempel, und als die Eltern das Kind in Jesus den Tempel brachten, um ihn mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen. Und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch du, durch deine Seele, wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Pnuels, aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu, zu derselben Stunde im Priest Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Lösung Jerusalems warteten. Und als sie alles vollendet hatten, nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa und der Stadt Nazareth. Jesus Christus ist mit 8 Tagen, wie es üblich ist, beschnitten worden. Und dann hat er offiziell den Namen bekommen. Es ist also so, finde ich noch interessant eigentlich, ist noch spannend. Bei den Juden hast du 8 Tage Zeit, bis zur Beschneidung, zum neuen überlegen, wie das Kind nennen. Ja, und offiziell am 8. Tag wird der Name gegeben. Dann hat Jesus den Namen Jesus bekommen. Klar, in diesem Fall war es von Anfang an klar, wie die Sache ist, aber er hat nicht den Namen Jesus bekommen. Das wieder eine Beschneidung ist ein jüdisches Gesetz, das der Herr zuerst mal mit Abraham gemacht hat. Und wir haben Abraham mal studiert, wenn er das will. Schauen, dann müsst ihr irgendwo x Jahre zurück in unsere Archivaufnahmen schauen. Da seht ihr eine ganz spannende Serie von Abraham in der Welt. Und dort kommt das Thema vor. Und nachher hat er es festgeschrieben und auch bei Mose gemacht, mit interessanten Zwischengeräuschen bei Mose. Ihr könnt auch nachschauen, nachhören im anderen Teaching, haben wir auch schon darüber geredet, auch schon länger her. Und sie hat dort einfach das gemacht, was sich gehört hat für eine typische, normale jüdische Familie. Nichts Außergewöhnliches. Nichts Spektakuläres. Nicht Priesterfamilie, sondern einfach eine normale jüdische Familie. Und nachher, nach dem Tag der Reinigung, 40 Tage nach der Geburt, definiert, spannend, oder? Auch das war vorgegeben, oder? Wir schauen da. Sie sind gegangen. Jetzt müssen wir das erste Mal schauen, schnell kurz. Das ist interessant, nämlich. Oder? 3. Mose 12. Die ersten paar Verse. Und der Herr redet mit Mose und sprach: Rede mit deiner Sitte und sprich, wenn eine Frau empfängt einen Knaben, so gebiert, so soll sie 7 Tage unrein sein, wenn sie ihren Tag hat. Und am 8. Tag soll man ihn vorab beschneiden. Und sie soll daheim bleiben, 33 Tage wegen des Blutes ihrer Reinigung. Kein Heiliger soll sie anrühren, kein Heiligtum soll sie zu ihnen nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung um sind. Insgesamt 40 Tage. Und die Juden sind sehr korrekt, die halten sich an die Sachen. Und Maria und Josef haben es auch gemacht. Und er hat gesagt, okay, also, und jetzt, nach 40 Tagen, jetzt gehen wir in den Tempel und jetzt machen wir das, was heisst, im 2. Mose 13, 2. Heilige mir alle Erstgeburt bei den Israeliten, alles, was zuerst den Mutterschoß durchbrocht, beim Menschenvieh, das ist mein. Sagt der Herr, das ist mein. Vielleicht gehen euch jetzt ganz wenig gewisse Sachen auf, warum das Thema Jakob Esau Erstgeburt so ein bisschen eine Herausforderung gegeben hat und das Erstgeburtsrecht vergeimt hat oder andere genommen hat. Der sagt, das Erste ist meins. Und es war für mich auch spannend. Logisch, es kann gar nicht anders sein, als dass Jesus das erste Kind ist von so einer Familie. Er muss der Erste sein. Er muss der Erste sein, weil es erst einem Herr gehört. Und bei Jesus Christus sowieso. Oder? Einfach so. Ein kleines Detail. Und nachher heisst es, und jetzt geht er, und jetzt spannend, das werde ich auch noch mal lesen, jetzt geht er und tut mir ein Sühneopfer bringen und die Erstgeburt auslösen. Wieder 3. Mose 12, Vers 6. Und wenn die Tage ihrer Reinigung für den Sohn oder die Tochter um sind, ist nicht gleich lang, nehmen wir es mal weg, soll sie beim Priester ein einjähriges Lamm bringen zum Brandopfer und eine Taube oder Turteltaube zum Sündopfer vor dem Eingang der Stiftshütte. Der soll es opfern vor dem Herrn und entsühnen, so wird sie rein für den Blutfluss, das ist gerecht für die Frau, die einen Knaben und Mädchen gebiert. Vermag sie aber nicht, ein Lamm aufzubringen, so nehmen sie 2 Turteltauben oder 2 andere Tauben. Ja, das habe ich jetzt gelesen. Um noch ein Bild zu geben vom Wohlstand von Josef und Maria. Offensichtlich nicht sehr hoch, weil sie hätten kein Lammvermögen zu geben. Weil das wäre die ursprüngliche Idee gewesen. Aber sie haben nicht so viel gehabt. Also haben sie sich das gegeben, was sie hatten, dass sie 2 Tauben nach dem Gesetz von Mose. Und sie dort hergegangen und haben, wie es das gehört, einfach das Ritual vollbracht. Und dann passiert, die erste von manchen 100 schrägen Situationen für Josef und Maria. Ich sage euch, Eltern von Jesus sein, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Masslos überfordert, einfach von Grund auf. Und jetzt kommen sie in den Tempel und wollen einfach, wie es gehört, genau das machen. Und dann ist dort der Mann. Ich habe bis vor einer Woche gemeint, es sei ein Priester gewesen. Ist es nicht. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ein halbes falsches Bild im Kopf gehabt. Sagt er, ich bekomme eine neue Erkenntnis. Unglaublich, noch bei mir geht das. Ich glaube, es bei euch auch. Und wir sind noch nicht fertig mit dem. Und der Mann namens Simeon, das ist ein. Und ich habe letzte Woche mit jemandem darüber geredet. Ist es mit dir gewesen, Josch, oder mit dir? Mit dir, wegen dem Geist Gottes im Alten Testament auf den Leuten. Und da ist ein Beispiel, wie es gegangen ist. Gottesfürchtiger Mann, der sauber gelaufen ist. Und weil er so gelaufen ist, ist der Geist Gottes auf ihm gewesen, weil nach der Auferstehung und der Taufe im Heiligen Geist und der Hoffnung im Heiligen Geist ist es für die neuen Gläubigen heute klar, die bekommen den Heiligen Geist, die haben ihn nachher, oder? Und wie ist es damals gewesen? Und ich habe das Gefühl, es ist einfach so, dass wenn man super gelaufen ist und das geglaubt hat und wir heute glauben, ist es nicht genau gleich gegangen. Und das würde man sich bestätigen. Wer super läuft, damals schon, hat prospektiv die Kreuzigung Jesu Christi nach Römer 3, 25 schon annehmen damals. Und darum war schon der Geist Gottes auf ihm gewesen. Also hat es so einfach ganz, ich glaube es, nicht mega viel, aber doch viele Menschen gegeben, im Judentum vor allem, die super gelaufen sind und die hatten den Geist Gottes dann auch gehabt. Und der Simeon war so einer gewesen. Und der Mann ist für mich einfach, es ist lustig, spannendes Glaubensvorbild. Der ist so gut gelaufen, dass der Heilige Geist ihm gesagt hat, los, jetzt muss ich in den Tempel. Jetzt muss ich gehen. Und dann ist er gegangen und hat eine Verheißung, hat eine Prophetie gehabt, gesagt, du wirst der Retter sehen. Du wirst der Erlöser Israel sehen. Und der Mann, der alte Mann, ist gekommen, getrieben vom Heiligen Geist. Das ist echt das, was wir für uns alle wünschen, dass wir auch getrieben vom Heiligen Geist unterwegs sind. Das ist echt das Beste, was es gibt. Das ist absolut souverän, weil er ist der souveräne Geist Gottes. Und ist dann in den Tempel gekommen, und sieht das Kind und weiss, this is the man. Das ist unser Retter. Und es ist schon interessant, ich glaube nicht, dass der Mann einen militärischen Führer gesucht hat. Weil das war ja das Problem der Juden nachher. Der Jesus Christus ist gekommen und die schauen Chosen. Schaut es. Ist sensationell. So gut gemacht. Nicht überspitzt, aber so gut, so präzise. Und der Jesus ist gekommen und sie haben immer einen militärischen Herrscher gesucht. Am Anfang schon. Zu dem Kollegen kommen wir dann noch, zum Herodes später. He? Nicht ein guter Kollege von uns übrigens. Der hat auch Stress gegen den militärischen Herrscher. Und er hat erkannt, das ist der Christus. Das ist der Erlöser, das ist der Retter, das ist der, der uns die Hoffnung bringt. Und nimmt noch vor den Arm und lobt den Herr. Und macht ein paar ganz spannende Aussagen über Jesus Christus. Sie hat zwei Worte, die mir sehr aufgefallen sind. Das erste ist das Heil und das zweite ist das Licht. Er sagt, das ist unser Heil, das ist unser Licht. Oder? Passt wieder so gut zum Weihnachtsweg. Das ist das, was wir wollen. Das Heil aus Licht, dass die Menschen das sehen, dass Jesus Christus das ist, nicht ein Baby in der Krippe. Der Mann hat gesehen, wer es ist. Das Heil und das Licht für die Menschen. Und nachher macht er extrem spannende Aussagen. Und über die möchte ich ein bisschen mit euch diskutieren, beziehungsweise die hören zu und die reden. Haha, das ist so, wie ich diskutiere. Fürchterlich, gell? Genau. Nein, wenn ich ein paar Gedanken dazu weitergebe. Wir können dann gerne darüber diskutieren. Es ist ja nicht so, dass ich sage, das ist. Und zuerst war es eben komplett überfordert. Maria und ich sagten, was erzählt der Mann da über unser Kind? Und das war das zweite Mal, als er ein prophetisches Wort gehört hat. Elisabeth war die erste, noch bevor er geboren war, oder? Und jetzt, mit 40 Tagen, das nächste Mal so eine richtige Message, oder? Und diese Message, die hat extreme Würze in sich. Ich weiss nicht, ob mir das aufgefallen ist. Mir ist es einfach aufgefallen und das ist mir so wichtig. Die Würze, der Pfeffer brennt bis heute. Und zwar auf die präziseste mögliche Art und Weise. Hier steht, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele fallen und viele aufstehen. 2. Teil, Vers 34. Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele fallen und viele aufstehen. Jetzt ist Israel absichtlich weggelassen. Das ist nicht nur für Israel, sondern für alle Welt. Viele fallen, viele aufstehen. Jesus Christus ist der ultimative Scheidepunkt auf dieser Welt. Entweder du hast ihn oder du hast ihn nicht. Du stehst oder du fallst. Es gibt nur das. Es gibt nicht ja vielleicht. Ich muss nach allen enttäuschen. Es gibt nur stehen oder fallen. Und am 40. Tag wird das bereits über ihm ausgesprochen, bevor er überhaupt nur ansatzweise irgendein Wort gesagt hat. Jesus Christus hat von Anfang an Geister gescheidet. Und zwar ultimativ. Und das ist mir so wichtig. Ich wünsche mir, dass wir stehen können und nicht fallen. Aber es geht nur in dem, dass wir sagen, Jesus Christus ist mein Herr. Alles andere geht nicht. Das ist die einzige Lösung. Und das ist das, was er hier sagt. Und es geht dann weiter. Und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Absolut Realität. Es ist schon interessant. Gott ist ein Thema, das weltweit halbwegs kannst thematisieren. Wenn du auf Jesus Christus kommst, scheiden sich Geister, und zwar ultimativ. Es gibt noch weitere Stufen, zum Heiligen Geist kommt, scheiden sich Geister um den Frommen. I'm sorry, es ist so. Jesus Christus scheidet Geister. Und ich wünsche mir, dass sie ihn erkennen, als die einzige wahre Rettung, die mein Leben zum bestmöglichen Leben macht, das ich überhaupt haben kann. Und das ist Jesus Christus. Und dann werden wir stehen. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das wirklich erkennen. Und von Anfang an ist er gekommen und hat das geprägt. Es ist nie anders gegangen. Jesus ja oder Jesus nein. Und er hat selber von sich gesagt, das ist im Alten Testament der Stein vom Anstoß, den die Leute verworfen haben. Das ist interessant. Der Stein vom Anstoß, den die Leute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist wieder genau das. Jesus Christus ist der ultimative Eckstein. Und es gibt keinen anderen Grund. Die Welt kann erzählen, was sie will. Es stimmt nicht. Warum provoziert es echt so? Weil es einfach ein bisschen eine Geschichte ist. Weil jemand eine gute Anekdote geschrieben hat. Vergesst es, das ist die ultimative Wahrheit. Darum gibt es Stress und Ärger. Ganz klar, da ist Leben drin oder Tod. Darum provoziert sie so. Und der Simeon kommt und sagt es seinen Eltern am 40. Tag. Was denkt ihr, was ist mit diesen Eltern vorgegangen? Meine Güte, Hilfe! Und dann geht es weiter und er kommt und sagt, und durch dein Herz, Maria, wird es schwer gehen. Und das ist auch so gut dargestellt. Immer wieder kommen so Szenen vor, wo du merkst, was mit der Mutter passiert. Hey, sie war Mutter Jesu und sie hat das Kind wirklich gern gehabt, so richtig, richtig gern. Und sie ist schon mit Jesus gelaufen. He? Sie hat dazugehört. Sie hat dazugehört. Aber überleg dir mal, wie das ist, wenn du ein Kind hast, das zu 100% zu Unrecht angegangen wird. Und bei Jesus Christus war es zu 100% zu Unrecht. Das ist so abartig heftig. Und der Herr in seiner Gnade sagt zu Maria schon sehr früh. Das ist der Herr. Der Herr tut dies vorbereiten. Immer und immer wieder. Und er hat Maria vorbereitet, damit sie weiss, das wird echt nicht einfach. Es wird noch weniger einfach, als ich gedacht habe. Und so ist er gegangen und dann kommt die Nächste. Eine alte Prophetin, 84-jährig. Ich weiß nicht, die ist auch etwa 50 Jahre. 50 Jahre. Mindestens, normalerweise vielleicht sogar 60. Die haben viel jünger geheiratet als heute. Ist die eine treue Witfrau im Tempel gewesen, wo er betet und fastet und prophetisch geredet. Ich sage eigentlich eins, das ist eine Frau, die ganz, ganz nach beim Herr wird hocken im Himmel. Das ist wahrer Gottesdienst. Und sie erkennt ihn. Und was macht sie? Sie kann nicht schweigen. Sie erzählt allen von dem Jesus Christus. Das Kind hat noch nichts gesagt. Das ist noch kein Schritt gelaufen. Es hat auch noch niemand Frucht gemacht. Noch nicht können mit 40 Tagen, hallo? Und sie erzählt der ganzen Welt, die sie sieht, das ist der Messias. Und mit dem gehen Maria und Josef heim. Naja. Und jetzt geht es daheim weiter. Ob es Nathan oder das Bethlehem, weiß ich nicht genau. Kann beides sein. Sehr wahrscheinlich das Bethlehem vielleicht. Weiß es nicht. Das ist nicht eindeutig, ist wichtig. Und nachher bekommt der Josef, und das finde ich spannend, der Josef einen Traum. Das ist Matthäus 2,13, nachher die folgenden Verse. Du kannst einfach mal einblenden, ich werde es auch nicht lesen, sondern mir jetzt erzählen und mir in die Geschichte eingehen, dort ein Stückchen. Und der Josef bekommt einen Traum. Und der Herr sagt ihm im Traum, Gang auf Ägypten. Weil der Herodes, über den reden wir dann noch ein bisschen, will dein Kind umbringen. Und der Josef hat ja nicht den ersten Traum gehabt. Der erste hat sich erfüllt. Er fand, okay, dann machen wir das, voll Gas. Hat er gemacht, ist gegangen und ist auf Ägypten. Und ist dort geblieben. Und in Judäa und Herodes, ziemlicher Stress. Posten 5b, je nach Zweck. Der Herodes ist in seiner Kammer und weiss nicht, was er machen soll. Und schlussendlich gibt es für ihn nichts anderes, dass er sagt, ich bringe die kleinen Kinder um, dieser Gegend. Ich will doch kein Konkurrent. Ich sage euch noch etwas über Herodes, dann versteht ihr noch ein bisschen mehr, warum. Ich will doch kein Konkurrent. Brauche ich doch nicht. Und mach das nachher. Und wie das vonstatten gegangen ist, so in meiner Vorstellungskraft, tun wir dem Weihnachtsweg zusammen ein bisschen anschauen. Und was passiert? Was passiert mit der Tatsache, dass Jesus jetzt als kleines Kind auf Ägypten geschickt wird? Zwei Sachen. Zwei weitere alttestamentliche Verheißungen. Eine von Hosea und eine von Jeremia. Hier steht sie sogar, das ist die von Jeremia, wiederfüllt. die brutale Tat von Herodes ist von Jeremia schon bereits vorausgesagt worden. Es hat, in Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Jeremia hat schon gesagt, das wird passieren. Und Herodes hat dort mit dieser Tat eine Prophetie erfüllt. Eine mehr. Wir werden mir das sagen, diverse von denen anschauen, die erfüllt worden sind. Und der Josef bleibt in Ägypten und wartet so lange, bis er wieder einen Traum hat. Und dann sagt ihm der Herr, jetzt kannst du zurückgehen. Weil die, die nach dem Leben trachten, die sind weg. Die gibt es nicht mehr. Aber es ist ganz interessant. Das ist spannend, das lesen Vers 22. Als er aber hört, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen, und im Traum empfing er einen Befehl und zog ins galiläische Land und kam unter die Stadt namens Nazareth. Das war extrem weise. Und der Archelaus, Herodes Archelaus, Sohn von Herodes, alle drei Söhne waren Pfeifen, er auch, aber die drei Söhne waren noch viel schrecklicher. Darum hat das Königreich auf drei Söhne verteilt, die er hatte, oder seine Zuständigkeit. Der Archelaus war ja ganz ein grober Socken. Ist schlussendlich auch relativ schnell dran gekommen, aber er hat ganz brutal mit gewissen Leuten umgegangen und das wäre extrem ungesund gewesen. Und durch das ist er schon nicht dorthin, sondern ist nachher bewusst nicht in Judäa, also nicht Jerusalem, Bethlehem, sondern ist nachher auf Galiläa, auf Nazareth. Und dort war der Antipas, der war weniger grob und nicht so ein Chaot. Und durch das war es viel ruhiger für Jesus dort. Und es ist interessant, sie sind aus Ägypten zurückgekommen und in Hosea 11 steht, mein Sohn wird aus Ägypten kommen. Es hat so viel alttestamentliche Verheißungen, die Jesus Christus unmöglich selber erfüllen konnte. Ich habe gerade so, ich lese so coole Bibeln mit so viel apologetischen Kommentaren. Was heisst das? Bibelwissenschaftliche Kommentare, die sich wirklich wissenschaftlich damit befassen, und zwar alle Arten von Wissenschaften, nicht nur Naturwissenschaften, und entsprechend wissenschaftliche Argumente liefern für die Bestätigung vom Wort Gottes. Das ist für sie nicht die ultimative Wahrheit, aber sie finden so viel, sie schreiben so viele interessante Sachen. Und unter anderem gibt es einen Mann namens Blaise Pascal. Alle, die schon ein bisschen Mathe haben, sollten den kennen. Der Mann war hochintelligent, ist aus einem total niedrigen Stamm gekommen, hat aber nachher für sich eine interessante, logische, spannende Schlussfolgerung gezogen. Er hat eine Begegnung mit dem Herrn. Er hat sich entschieden für den Herrn und hat gemerkt, mir reicht das nicht. Ich brauche eine logische Schlussfolgerung. Ich bin ein Mathematiker, ich bin ein Wissenschaftler. Und er hat Mathematik zur Hand genommen und gesagt, ich nehme ein bisschen Wahrscheinlichkeitstheorie. Wie ist das, wenn die Geschichten jetzt nicht wahr sind und ich gleich glaube? Was verliere ich? Nichts. Ich lebe vielleicht ein bisschen einfaches Leben oder ein anderes Leben, aber ich verliere nichts. Was ist das aber, wenn ich es nicht glaube, was wahr ist? Ich verliere alles. Alles ist klar. Logisch. Keine Diskussion. Jesus Christus, ja. Das sind die Apologeten. Die gehen so vor. Und sorry, gegen das Argument kannst du nichts sagen. Kannst du wirklich nichts sagen. Es gibt nichts, wo das kannst widerlegen. Und genau so funktionieren sie. Ich liebe das. Ich bin ein Wissenschaftler. Ich bin sogar ein Naturwissenschaftler, gerne Martin und so weiter. Aber entscheidend ist, dass wir an Jesus Christus glauben. Und er hat zuerst Begegnung gehabt. Und er hat dann gesagt, ich bin überzeugt, dass das verhaben muss. Und es war so gewesen. Und was habe ich damit sagen? Ich habe es sagen damit. Jetzt haben wir damit verletzt. Wo bin ich gewesen? Irgendwo. Genau. Wegen dem Erfüllen der Prophetie bin ich gewesen. So viel ist erfüllt worden durch Jesus Christus, bevor er etwas selber machen konnte. Er konnte entscheiden, dass er zu Bethlehem auf die Welt kommt. Er konnte entscheiden, dass er auf Nazareth zurückgeht. Er konnte entscheiden, dass er auf Ägypten geht und wieder zurückkommt. Er konnte entscheiden, was er für einen Namen bekommt. Er konnte entscheiden, dass wegen ihm ein Haufen Kinder umgebracht werden muss. Nichts von dem. Und gleich ist alles passiert. Und darum bin ich drauf gekommen, zu diesem Thema. Jesus Christus hat bis zu diesem Zeitpunkt, jetzt ist er ein paar Jahre alt, schon so viele Prophetien erfüllt. Einzig und allein das sollte einem logischen Menschen länger, um sich ganz klar zu entscheiden. Dort stehen wir. Ich will vielleicht noch kurz etwas sagen zu dem Herodes, weil ich das ganz interessant finde, wo der Mann herkommt und was das für ein Typ war. Und warum das so Widerstand gegeben hat. Herodes ist König geworden, ohne Land. Der Mann ist aus dem Idumerland gekommen. Ja, wo ist jetzt das wieder? Das ist ein Nachbarland, eine Nachbargegend von Judäa. Und ist edomitisches Territorium. Was heisst jetzt das wieder? Wer ist der Ursprung von Edom? Wisst ihr das? Weiss es noch jemand? Esau. Esau. Wir haben es ja vorher schon gehabt. Ich weiß nicht warum. Oh, ich weiß schon warum, zwischenzeitlich. Von diesem Erstgeburtsrecht. Der hat es vergeigert und hat alles verloren wegen dem. Und Edom und Esau ist wegen dem immer ein Feind gewesen von Juda. Immer. Die haben immer Ärger gehabt miteinander. Edom ist immer mehr und mehr untergegangen, hat überhaupt keine gute Stellung gehabt. Die Edomiter haben nicht das wirklich gelernt, was ein gutes Volk geholfen. Und das Einzige, wo die Edomiter machen konnten, sich irgendwo in die judäische Situation und Geschichte hineinschmeicheln. Dann hat eine jüdische Frau geheiratet, hat sich sehr stark mit Judentum verfasst, hat das viel gewusst, hat das den Römer viel erzählen können und hat nach Asien bekommen, dann ist er König geworden und schlussendlich hat er das Land bekommen. Als eigentlich vom Find kommender König. Und die Juden haben ihn gehasst. Der war extrem unbeliebt gewesen. Sie haben ihn überhaupt nicht mehr gefreut. Warum? Seht ihr wieder die leicht grösseren Zusammenhänge im Ganzen? Er hat immer. Er ist ein Nachkommen vom Find von Jakob. Wird er ein Freund von den Juden? Vergiss es. Geht nicht. Und so ist er nachher auch aufgrund von seinem minderwertigen Status, je älter, desto schräger geworden, und hat dann tatsächlich in einem der letzten Regierungsjahre, ist dann kurz darauf gestorben, die Wahnsinnigkeit ausgegeben, sie bringen mir einfach alle kleinen Kinder um die Gegend von Bethlehem. Sorry. 70-jährig, 80-jährig, schon drei Söhne und er weiss, ihnen es will geben, und dann hat es da ein Baby, das anderthalb, zweijährig ist. Und das bringen wir das um, damit ich keine Drogenfolge, damit ich meine Drogenfolge nicht habe. Es ist einfach grundsätzlich absurd. Nein, es ist ein geistliches Geheimnis dahinter. Und zwar hat der Find, der Esau, super, wie immer, der Herodes-Bücher auch, hat der Find den Herodes gebraucht, um versuchen, Jesus Christus zu bremsen. Das ist nicht einfach so eine Furzidee von dem Herodes gewesen. Der Find hat gewusst, der Sohn Gottes kommt auf die Erde. Und der macht mir ganz sicher Ärger. Weil der ist mein Territorium. Sorry, ist es so? Der ist im Find sein Territorium. Nur dort, wo wir sind, wo der Herr kennen, ist es nicht sein Territorium. Aber sonst schon. Hä? Ganz wichtig. Und ich fand, ich muss schauen, dass mein Territorium nicht gefährdet ist. Und je früher ich den Jesus Christus aus dem Weg räume, desto besser. Und hat Herodes als erste Variante gebraucht, um zu schauen, damit das vielleicht möglichst schnell ein Ende nimmt. Und der Find war sehr froh um Herodes. Herodes hat ihm total in die Hand gespielt. Aber eben, es gibt auch noch ein andere Mächte, die deutlich stärker sind. Und die haben geschaut, dass eben gleich nichts passiert. Und das werden wir auch am Weihnachtsweg noch ein bisschen sehen. Immer noch bei dem Posten 4 und 5. Darum vertone ich den Herodes noch. Wir sind alles Spieler in the grand scheme of play von dieser Erde. Und wir entscheiden, was für eine Rolle wir haben. Und Simon hat es von Anfang an gesagt. Stehen oder fallen. Ich wünsche mir, dass noch viel mehr Menschen stehen können. Indem sie Jesus Christus kennenlernen können. Und wir werden Jesus Christus anschauen über die nächsten Monate. Und erkennen, der ist einfach ultimativ sensationell, mit Abstand der Beste. Weil er mit Abstand am meisten Liebe hat. Und ich wünsche mir, dass wir den ergreifen, Jesus Christus. Mit 40 Tagen vorausgesagt. Bewahrt bis barrierig. Und nächstes Mal kommen wir zur nächsten Stressstelle von Maria und Josef. Sind wir Menschen, die Jesus Christus wirklich kennen? Amen.